Vierte blieben widersprüchlich auch danach. Das Ende war, ein weißer Bulle lag tot auf dem Bürgersteig, Abu Jamal war lebensgefährlich verletzt. Da niemand sonst verhaftet werden konnte, musste der Schwerverletzte der vorzeigbare Täter sein. Eine Waffe wurde bei ihm jedoch nicht gefunden.
Prozess im Sommer 1982. Abu Jamal war die meiste Zeit vom Prozess ausgeschlossen. Nur ein Zwangsverteidiger trat für ihn auf, oder besser, er unterstützte in seiner Funktion das vorgeplante Justizverfahren. Alle Geschworenen waren Weiße. Schwarze Geschworene wurden von der Staatsanwaltschaft verhindert. Abu Jamal konnte weder politische Erklärungen abgeben, noch sich selbst verteidigen. Ein Schlusswort war ihm nicht gestattet. Die Anklagerede der Staatsgewalt stützte sich auf die früheren Mitgliedschaft von Abu Jamal in der Black Panther Party. Diese habe schon 1970 den Slogan gehabt:
Alle Macht dem Volk
und
die politische Macht kommt aus den Gewehrläufen.
Das reichte aus als Beweis dafür, dass der tote Bulle auf das Konto dieser Einstellung gehen müsste. Abu Jamal habe nur auf eine gute Gelegenheit gewartet, um sich entsprechend der Parolen auch praktisch zu verhalten. Am 3. Juli 1982 wird Abu Jamal wegen Mord an einem Polizisten zum Tod durch den elektrischen Stuhl verurteilt.
Seit dieser Zeit sitzt er im Todestrakt von Huntington in Pennsylvania in Isolationshaft. Begründet werden seine Haftbedingungen mit ungebührlichem Verhalten, das immer wieder disziplinarische Strafen erforderlich mache. Er weigere sich auch, seine Dreadlocks abzuschneiden und von seiner politischen Überzeugung abzurücken.
Im Herbst des letzten Jahres fand in Amsterdam ein sogenanntes Festival alternativer und radikaler Medien statt. Mumia Abu Jamal aus den USA schickte auch dorthin seine Grußbotschaft aus der Todeszelle von Pennsylvania.
Euch allen auf dem Festival Alternative Radikaler Medien in Amsterdam übersende ich meine wärmsten revolutionären Grüße. Diese Mitteilung erreicht euch aus dem Dunkel der amerikanischen Kerker, aus den Käfigen in Babylons Abgründen, die gewissermaßen Amerikas eigene tote Trakte, Trakte des Todes sind, in denen Menschen ihrer Exekution durch Elektrikution entgegensehen. Doch trotz der düsteren Stunde, trotz dieser Gruft der psychologischen Folter, aus der heraus ich zu euch spreche, trotz alledem freue ich mich über unsere Begegnung, über Ozeane, über kulturelle Grenzen hinweg, die getragen ist von der gemeinsamen Absicht, die Rebellion zu schüren, die inner und außerhalb des Imperialismus wächst. Grüße soll ich ausrichten von meiner Schwester Ramona Africa, Überlebende des abscheulichen Massakers an Move-Mitgliedern in Philadelphia, die eingeknastet ist, weil sie es gewagt hat, den brutalen Bombenabwurf zu überleben. Trotz der zermürbenden und qualvollen Bedingungen, denen sie unterworfen ist und die einer Erzählung von Kafka alle Ehre machen würde, ist sie dank der lebensbejahenden Lehren von John Africa voller revolutionärer Energie. Lang lebe John Africa. Weitere Grüße von den Schwestern und Brüdern der Move Organization, allesamt Überlebende des Polizeiangriffs vom 8. August 1978, die, obwohl unschuldig, gerade das 11. Jahr einer 100-jährigen Strafe hinter sich gebracht haben und als Geiseln des Staates über die Gefängnisse von Pennsylvania verstreut sind. Ich bin stolz darauf, davon berichten zu können, dass sie nach wie vor ungebrochen sind und sich der von John Africa inspirierten Revolution verbunden fühlen. Grüße auch von der wachsenden Gemeinschaft der politischen Gefangenen in den Vereinigten Staaten, von Geronimo G. Jagger Pratt, dem gerade wieder einmal sein Recht auf einen fairen Prozess verwehrt worden ist, weil ein Antrag ein paar Tage zu spät gestellt worden ist. Von Daruba bin Wahad Moore, trotz nachweislicher Entkräftung der Beweise des FBI, immer noch im Knast. Von Sundiata Al-Kohli, einst der tapfere Mitangeklagte der befreite Assata Shakur, der jetzt auf Transport ist zu Amerikas eigener teuflischer Vision des Stuttgart-Stammheimer Gefängnisses, der Marion Prison. Sie alle sind an dem unermüdlichen Streben der Afrikanerinnen in Amerika nach Freiheit beteiligt. Unsere jetzige Begegnung findet in einem von Repressionen geprägten Klima statt, wie es das seit den 50er Jahren nicht mehr gegeben hat. Amerikas Antwort auf das Problem der Obdachlosigkeit ist einfach. Weniger Häuser, dafür umso mehr Gefängnisse bauen und elektrische Stühle aufstellen, um die Obdachlosen selbst zu eliminieren. Mittlerweile sind 2,5 Milliarden Dollar, die eigentlich für den Bau von Unterkünften für die Armen vorgesehen waren, in die zum Bersten gefüllten Tresore der Reichen geflossen. Und gleichzeitig liegen in Amerika über 4 Millionen Menschen ohne Wohnung auf der Straße. Inzwischen hat das höchste Gericht Amerikas den legalisierten Mord an geistig Minderentwickelten und Jugendlichen über 16 Jahren abgesegnet, obwohl das ein drastischer Verstoß gegen die Grundsätze der amerikanischen Menschenrechtskommission und die UN-Protokolle der Internationalen Kommission für bürgerliche und politische Rechte ist, die das Töten von Menschen verurteilen, die zum Zeitpunkt ihrer Straftat jünger als 18 Jahre waren.
Aber es ist im US-Imperium auf vielerorts ein Lichtschimmer zu sehen, Funken des Widerstands gegen die über uns hereinbrechende Nacht. Das Festival ist einer dieser Funken. Es gibt mir und anderen, die in ähnlicher Lage sind, die Möglichkeit, unsere Fesseln abzustreifen, die Mauern des nationalen Gefängnisses Amerika zu durchbrechen und euch die Hände zu reichen, uns gedanklich einander zu nähern und sei es auch nur für einen kurzen Moment. Als radikale Journalistinnen haben wir eine andere Geschichte zu erzählen. Es ist keine Geschichte von Reichtum und Überfluss, sondern eine von Mangel, Folter und Ungerechtigkeit. Kurz gesagt, es ist die Geschichte der Unterdrückten. Es ist aber auch die Geschichte einer besseren Zukunft. Eine Geschichte über Meere, in denen Leben gedeiht, über saubere, gut riechende Luft, über grüne Wälder, über Gesundheit, Hoffnung, Freiheit und Frieden für alle Völker dieser Welt. Wir wissen natürlich, dass das Amerika der multinationalen Konzerne dieses Morgen nicht schaffen kann und nicht schaffen will, weil daraus kein Profit zu schlagen ist. Wir können aber Inseln des befreiten Bewusstseins schaffen, die getragen werden von den Wahrheiten der Volksbewegungen, die für Menschenwürde und Freiheit kämpfen, frei von dem Terror, den das System verbreitet. Wir können neue und fortschrittliche Bilder von dem, was möglich wäre, entwerfen, damit sich das bessere Morgen für alle erkennbar am Horizont abzeichnet. Wir müssen das Amerika der Völker zum Vorschein bringen, das verborgen ist unter Nebeln aus Heuchelei, hinter dem Glitzer von Plastikprinzen und Hollywood-Kulissen, das Amerika der Völker, die um ihr Überleben gegen ein System kämpfen, das auf ihrer und unserer Vernichtung aufbaut. Amerika will verhindern, dass ihr das wahre Gesicht des Widerstandes zu sehen bekommt. Und es will nicht, dass sich die Stimme der Rebellion erhebt und in eure Ohren dringt. Aber wir zeigen unser wahres Gesicht, das die Züge unseres Kampfes ums Überleben trägt, geprägt ist von menschlichem Stolz und Schmerz und nicht vom falschen Lächeln überdrehter Plastikidole. Diese üble Zeit, in der sich reaktionärste Tendenzen bester Konjunktur erfreuen, wird nicht ewig dauern. Zeit vergeht und das Pendel ist schon in Schwingung versetzt und entfernt sich von Kälte und Repression. Dieses Festival alternativer und radikaler Medien ist darauf ausgerichtet, uns den Weg zu freundschaftlicher Wärme zurückzuweisen, zu einem wahren Glas Nost menschlichen Geistes. Sigmund Freud schrieb einmal an einen Kollegen: Füttern Sie die Puppe, sodass eine Königin aus ihr werden kann. Unsere Aufgabe ist es, während dieser eisigen Zeit der Reaktion die Puppen der Rebellion zu füttern und zu nähren, sodass im Frühling die Bienenkönigin unseres neuen Lebens daraus schlüpfen und sich erheben kann. Im Namen der Rebellion in Babylon und aller in Amerikas Todestrakten danke ich euch. Dies war Mumia Abu Jamal.
Der Supreme Court der USA befasst sich seit dem 10. Oktober 1989 mit der Frage, ob die Todesstrafe im US-Bundesstaat Pennsylvania generell zulässig ist. Eine Entscheidung wird nach 4 Wochen verkündet. Sollte die Todesstrafe in diesem Bundesstaat für rechtmäßig erklärt werden, was nach der bisherigen Rechtsprechung nahe liegt, dann steht zu erwarten, dass der Gouverneur des Staates, Casey, das Todesurteil gegen Mumia Abu-Jamal im November als eines der ersten unterzeichnet. Dann bleibt Abu-Jamal nur die nochmalige Anrufung des Supreme Court wegen Verletzung seiner verfassungsmäßigen Rechte.
Aus vielen fortschrittlichen Kreisen ist inzwischen Unterstützung gekommen, um den Gouverneur von Pennsylvania, Casey, aufzufordern, das Todesurteil gegen Abu-Jamal nicht zu unterschreiben. In der BRD gibt es einen Aufruf, für den Unterschriften gesammelt werden. Diese Petition kann bestellt werden bei Amerika gegen Informationspresse in Bremen, Eichenberger Straße 53, 2800 Bremen. Nochmal, Amerika gegen Informationspresse, Eichenberger Straße 53, 2800 Bremen.
Noch eine Erklärung, die Mumia Abu-Jamal zu seiner Teilnahme am Solidaritätsfasten von ca. 600 Gefangenen im US-amerikanischen Gefängnis zur Unterstützung der Hungerstreiks in Südafrika und Asania und in der BRD abgegeben hat. 10. Mai 1989. In den gefürchteten Gefängnissen, Zuchthäusern Südafrikas leiden annähernd 1000 politische Gefangene, darunter viele Kinder unter Haftbedingungen, die aus dem Mittelalter stammen. Dies ist das Gesicht der Apartheid 1989. Im Gefängnis von Stuttgart-Stammheim, Westdeutschland, werden die politischen Gefangenen aus der RAF Bedingungen sensorischer Deprivation unterworfen, die den Willen und das Bewusstsein brechen sollen. Als Antwort darauf sind Gefangene der beiden Länder in den Hungerstreik getreten und rufen zur internationalen Solidarität auf. Die Haftbedingungen in beiden Ländern sind alarmierend. In Südafrika haben sich über 300 Gefangene dem Hungerstreik angeschlossen, um der Forderung nach Beendigung der Vorbeugehaft Nachdruck zu verleihen. Unter deren Bestimmungen Männer, Frauen und Kinder ohne Anklage, ja sogar ohne Aussicht auf einen Prozess, ins Gefängnis geworfen werden. Westdeutsche Gefangene aus der RAF, kurdische Nationalisten und antiimperialistische Gefangene streiken gegen eine besonders perfide Form der Isolation, die berüchtigten toten Trakte. Eingefangener Bernd Rössner muss seit 11 Jahren in einem solchen Trakt ausharren, einem ganzen Gefängnisflügel, in dem er, bis auf die Wärter, ganz alleine ist. Die Ausgabe von Current History berichtete im Mai 1989 von der Reaktion der Apartheid-Regierung auf den wachsenden Widerstand der Hungerstreikenden und ihre entschiedenen Bemühungen, die Repression in Südafrika öffentlich zu machen. Am 29. März 1989 erhielt das Gefängnispersonal die Anordnung, sofort jede Verlegung der Hungerstreikenden in öffentliche Krankenhäuser zu unterlassen. Von da an durften nur noch Gefängniskrankenhäuser benutzt werden, weil zu viele Gefangene geflohen waren und in ausländischen Botschaften um politisches Asyl ersucht hatten. Gefangene überall in den Vereinigten Staaten beteiligen sich an der Kampagne zur Unterstützung der politischen Gefangenen in Südafrika und Westdeutschland. Viele tun das dadurch, dass sie im 1. und 15. eines jeden Monats ein Solidaritätsfasten durchführen, und zwar so lange, bis die Streiks beendet werden. Durch ihre Teilnahme bestätigen sie den weltweiten Charakter staatlicher Repression und betonen die Notwendigkeit eines internationalen Widerstandes. Als Konsequenz ihres Widerstandes gegen staatliche Repression sehen viele der politischen Gefangenen in Südafrika und der Gefangenen aus der RAF einem qualvollen Tod entgegen. Indem ihr sie unterstützt, nehmt ihr einen Kampf auf, der Freiheit für alle politischen Gefangenen bringen wird. Mumia Abu Jamal, 10. Mai 1989.
Im zweiten Teil dieser Sendung geht es um die Realität der über 200 politischen Gefangenen in den USA.
Zu Beginn der 80er Jahre intensivierte die Reagan-Administration ihre militärische Aggression gegen Befreiungsbewegungen in aller Welt und ihre Unterstützung für das Apartheid-Regime in Südafrika. Gleichzeitig wuchs der Widerstand gegen die US-Regierungspolitik in den USA selbst, sowohl durch die legalen Massenbewegungen wie auch durch den weißen antiimperialistischen Widerstand. Zwischen 1982 und 1985 wurden ca. 40 Anschläge auf US-Regierungs- und Militäreinrichtungen verübt. So zum Beispiel auf das US-Kapitolgebäude in Washington D.C. nach der Invasion in Grenada im November 1983. Im Untergrund kämpfende weiße antiimperialistische Gruppen wie die Armed Resistance Unit oder die Red Guerilla Resistance, die sich zu den Anschlägen bekannten, verstanden sich als bewaffneter Arm der Widerstandsbewegungen. Sie hofften, durch bewaffnete Propagandaaktionen mehr Menschen aus den legalen Massenbewegungen gegen die US-Interventionen in Mittelamerika zu militanteren Widerstandsformen zu ermutigen. Gleichzeitig verschärfte die US-Regierung die Repression gegen die Mittelamerika-Solidaritätsbewegung und den militanten antiimperialistischen Widerstand. Linda Evans, eine Gefangene aus dem weißen antiimperialistischen Widerstand, beschreibt die staatliche Repression gegen das gesamte Spektrum des Widerstands.
Zum Beispiel verfolgte die JTTF die Genossinnen, die für Anschläge, zu denen sich die United Freedom Front bekannte, angeklagt sind und die Kinder in der Illegalität dabei hatten, indem sie zu Kindertagesstätten und Schulen gingen und dort Fahndungsplakate der Kinder verteilten. Gegen uns sieben machten sie das Gleiche mit Bioläden, weil sie wussten, dass einige Revolutionärinnen Bio-Nahrung aßen. Sie versuchten, ein ausgedehntes Netz von Menschen dazu zu bringen, bewusst mit dem FBI zu kooperieren. Und es gab eine Menge illegaler Überwachungen von Häusern und öffentlichen Telefonzellen sowie Hausdurchsuchungen, die ohne richterliche Genehmigung durchgeführt wurden. In den USA werden systematisch Hausdurchsuchungen durchgeführt, sowie Telefone, Räume und Häuser abgehört. Obwohl das FBI keine richterliche Genehmigung für diese Aktionen erhielt, werden alle der illegal gesammelten Informationen in den folgenden Prozessen verwendet.
Zur Zerschlagung des Widerstands ist außerdem die Grand Jury Investigation eingeführt worden, in der Wirkung vergleichbar mit dem Paragraphen 129a. Sind die Grand Jury Investigations gerichtliche Ermittlungsverfahren. Ohne die Möglichkeit der rechtsanwaltlichen Begleitung werden dort im politischen Verfahren Aussagen erzwungen durch Versprechen des Freispruchs bis hin zur Erzwingungs- und Beugehaft. Aufgrund dieser Verfahren befinden sich mittlerweile einige Leute in Haft, weil sie nicht denunzieren und kooperieren wollten. Washington D.C. soll im Sommer dieses Jahres 6 Gefangenen aus dem weißen antiimperialistischen Widerstand der Prozess wegen Verschwörung zum Widerstand gemacht werden. Susan Rosenberg, Linda Evans, Laura Weishorn, Marilyn Book, Alan Bergman und Tim Blank wird vom Staat vorgeworfen, unter anderem an dem Anschlag auf das Kapitolgebäude im November 1983 beteiligt gewesen zu sein und im Untergrund operierende Gruppen aufgebaut zu haben. Das Verschwörungsgesetz, unter dem die Gefangenen angeklagt sind, ähnelt dem Paragraphen 129a in der Bundesrepublik. Zur Verurteilung der Gefangenen reicht alleine ihre Gesinnung aus. Tatsächliche Beweise für die Zugehörigkeit zum bewaffneten Widerstand werden nicht benötigt. Auch in diesem Fall hat die Staatsanwaltschaft keine Beweise. Alle Gefangenen sind in früheren Prozessen aufgrund ähnlicher Anklagepunkte schon zu lebenslangen Haftstrafen zwischen 12 und 70 Jahren verurteilt worden. Tatsächlich geht es der US-Regierung mit dem Schauprozess gegen die 6 in Washington D.C. vor allem um die weitere Einschüchterung und Kriminalisierung von Menschen, die in radikalen politischen Zusammenhängen aktiv waren und sind. Der zuständige US-Staatsanwalt J.B. Stevens machte das bei der Anklageerhebung gegen die 6 im Mai 1988 deutlich, als er erklärte:
Dies ist eine Warnung an alle, die die US-Regierungspolitik durch Gewalt oder Terrorismus zu beeinflussen versuchen. Wir werden sie unbarmherzig verfolgen. Diejenigen, die unsere geheiligten Regierungsinstitutionen angreifen und die Symbole unseres demokratischen Systems zerstören wollen, werden letzten Endes den Preis dafür zahlen.